Und allerseits, ich werde immer vorgestickt, wenn es darum geht, uns vorzustellen. Also, wir sind beileibe nicht das erste Mal hier. Martin ist fast jedes Jahr hier und Anna Berg, immer wenn wir schon in Chemnitz sind, mit dem Zug anreisen, entweder werden wir von Frank abgeholt oder wir nehmen die tolle Erzgebirgsbahn, dann kommen wir nach Hause. Es ist hier wie Heimat. Es ist was ganz Tolles, bei euch zu sein. Ja. Es ist einfach toll, wenn man sich in sowas verlieben kann. Und das ist passiert. Gott hat das schon lange in uns gemacht, dass wir hier so mit euch sein dürfen. Ja, also für die, die uns noch nicht kennen, ein paar Daten. Martin und ich sind seit 1988 verheiratet, 27 Jahre sind das. Wir haben 3 Kinder, mittlerweile 25 und 23, das sind die Söhne und eine 18-jährige Tochter. Wir leben also ganz nah bei Frankfurt und unsere Kanzlei ist in Frankfurt. Und deshalb ist Frankfurt unser Lebens- und Wirkungsmittelpunkt. Punkt, ja. Also, Martin ist Jurist und als wir geheiratet haben, war das noch sehr offen, ob das nur eine Marginalie ist und bleibt und wir eigentlich aufs Missionsfeld sollen oder ob daraus mehr wird. Und der Herr hat entschieden und ist zu uns durchgedrungen, daraus wird mehr. Und es wurde dann auch so deutlich, dass irgendwann mal der Herr durchkam mit seinem Wunsch, ein ungewöhnlicher Wunsch, wie wir fanden. Und Jesus meinte, ich möchte gerne auch eine Kanzlei in Frankfurt haben. Ich sage, was? Martin hatte das zuerst gehört. Sagte ich, was? Ja, Herr will eine Kanzlei in Frankfurt. Das ist ja cool. Und wir sollen da so das Geschäft führen. Und er ist der Boss. Und das probieren wir seit 1997 und wir sind damit gut gefahren. Wir haben einen tollen Chef. Und mehr als das hat der Herr uns da natürlich noch mehr zu auch gezeigt, nämlich, dass es ein Netzwerk gibt, das heißt Christ und Jurist. Und in dem sind wir auch aktiv. Es geht darum, Entscheidungsträger. Juristen sind immer, wo sie stehen, Entscheidungsträger, in die Nachfolge des Herrn zu rufen. Gesellschaftliche Veränderungen werden heute über Gesetze gemacht. Und Entscheidungsträger, Juristen, gehören unter die Herrschaft Gottes, wie jeder von uns, aber die eben auch. Und das ist sozusagen ein Stück weit in diesem Netzwerk sind wir mit ganz vielen verbunden, die auch Salz und Licht sein wollen. Mitten im Beruf, an ihren Positionen, als Christen, die den Herrn kennen. Und da wollte ich euch auch was Neues erzählen, kurz, weil da brauchen wir auch eure Hilfe zum Mitdenken. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in Frage kommt. Das neue Projekt ist, wir wollen, konkret Martin und ich, wir sind da die Initiatoren, im September eine Woche haben wir zusammen mit jungen Studenten der Juristerei, die, also wenn ihr so wollt, ich sag's platt, das ist eine Jüngerschaftsschule von Juristen für Juristen. Und solltet ihr in euren Kreisen Leute kennen, die Christen sind und Jura studieren, dann wäre das ein Tipp. Wir sind diejenigen, die sozusagen Jüngerschaftsschulen anbieten, wie kann man Glaube und Beruf zusammenleben und nicht das eine sozusagen getrennt vom anderen, sondern Nachfolge entscheidet sich im Alltag hier und jetzt. So, das nur, weil kann ja gut sein, ne? Mein Neffe, der oder Freund meines Freundes, wer auch immer. Also dann noch, was unser Bezug heute, wir sind hier in dieser Jüngerschaftsschule, es geht ums Thema Ehe und was ein Ehebund ist. Und wir wollen heute davon ausgehend auch zu diesem Thema was sagen, nicht so sehr um den Bund, aber es geht auch um Ehe. Martin ist mit einem Schwerpunkt auch Familienrechtsanwalt. Daher haben wir sozusagen zu dem Thema einen schmerzhaften Bezug, weil wir oft viele Ehen, auch gerade von Christen, an ihrem Ende erleben. Daher ist uns das wichtig, im Vorfeld vielleicht hilfreiche Dinge dazu zu sagen. Genau.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Das Thema heute Abend heißt Unterordnung. Als wir dieses Thema mit Ottos absprachen, wurde uns ganz schwummerig, weil das gehört jetzt nicht so zu den prickelnden Themen, wo man gerne weit zu einlädt, wo die Menschen strömen, weil sie immer schon wissen wollten, das mit der Unterordnung und wie man das noch besser machen kann und Erfahrungsaustausch, wie machst du denn das? Ja, wann hast du dich das letzte Mal untergeordnet? Oh, ja. Trotzdem blieb es dabei, das sollte das Thema sein. Und spezifisch auch Unterordnung in der Ehe. Ich bin dankbar, dass keiner aufsteht und jetzt geht. Bevor wir zu diesem Hauptpunkt kommen, zwei Einleitungspunkte. Also für die, die strukturiert mitschreiben sollten, kommen hier zwei Einleitungspunkte. Das erste ist, was ist eigentlich Ehe überhaupt? Das ist spätestens seit ein paar Jahren nun endgültig nicht mehr so ganz klar. Was ist das eigentlich? Wir schauen schon zurück auf eine rasante Entwicklung. Wenn man vor 50 Jahren gefragt hätte, was ist Ehe, dann hätten man nur verdutzte Gesichter gesehen und gesagt, was willst du denn fragen, worum geht's? Alle wissen, was Ehe ist. Alle leben Ehe, kommen aus einer Ehe. Wo ist die Frage? Eigentlich seit Jahrhunderten ist die Frage ziemlich geklärt gewesen. Was sich geändert haben, sind die gesellschaftlichen Bedingungen. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo man überlegt hat, wen heirate ich und hat das entscheidende Faktoren waren, wo liegen die Felder von der Tochter ihrem Vater und wo liegen unsere und wie können wir die zusammenlegen und ist das klug, wenn wir so in Bezug auf die Unternehmen zusammen heiraten. Das sind keine Überlegungen mehr. Gesellschaftliche Veränderungen. Die haben sich aber über lange Zeiten entwickelt. Rasant wurde es aber in den letzten Jahrzehnten, wo deutlich wurde, dass der eine nicht mehr wirtschaftlich von dem anderen abhängig ist. Wo der Staat eine Garantie übernommen hat, für jeden Einzelnen zu sorgen. Damit kam raus diese Erwartung, wir müssen zusammenbleiben, weil ich sonst überhaupt nicht wirtschaftlich abgesichert bin. Das betrafen die Frauen. Der nächste Schritt war, dass durch die Umgestaltung der Altersvorsorge klar war, es ist nicht mehr wichtig, wie du deine Kinder erziehst, weil davon hängt deine Altersvorsorge nicht mehr ab. Früher war das sehr existenziell notwendig, weil du hattest ein hohes Interesse daran, Kinder zu einer Verantwortung zu erziehen, weil du wolltest gerne auch im Alter noch versorgt werden. Spielt heute keine Rolle mehr. Wen interessiert's? Der nächste Schritt war, dass eigentlich man gar keine Ehe mehr braucht, wenn man gerne sexuelle Erfüllung haben wollte. Den Männern wurde ein freier Markt offeriert. Durch die 68er-Bewegung, die zwar unter dem Deckmantel Befreiung der Frau liefen, wurde de facto aber ein freier Markt der Frauen für Männer geschaffen. Freier Sex für alle. Wozu noch Ehe? Das hat die Generation so 10 Jahre älter als ich verbrochen. Ich bin da rein schon gewachsen. Und die Früchte ernten wir heute. Es gibt ein paar Alt-68er, die inzwischen, fromm würde man sagen, Buße getan haben. Weil sie nicht fromm sind, können sie das so nicht, aber die öffentlich erklärt haben, dass der ganze Angriff auf die Ehe und Familie, die sie mit gestartet haben, dass das falsch war. Und in dem Zuge wurde dann auch die Frage der Autorität der Eltern komplett unterminiert. Die Autorität von Schulen, Lehrer. Letzte Entwicklung war etwas, eine ganz simple Erfindung eigentlich, nämlich die Pille, die der nächste Baustein war, dass man wirkungsvoll verhindern kann, dass es Kinder gibt. Und damit war Tür und Tor offen, dass man sein Leben so gestalten kann, wie man möchte. Wenn man sich die Statistiken anschaut, kann man es genau festlegen. Schlagartig springen die Scheidungsraten hoch. Dramatisch gehen die Geburten zurück. Und wir befinden uns an einem Punkt, wo die Scheidungsrate bei 50% liegt und die Geburtenrate liegt so tief, dass wir seit letztem Jahr das Land in der ganzen Welt sind, das die geringste Geburtenrate hat. Das versteht man. Wir sind ein armes Land. Wir wissen nicht, wie wir uns ernähren können. Und da können wir es uns einfach nicht leisten. Das war Sarkasmus. Und in der Situation sei mir die Frage erlaubt, was ist Ehe? Und für die meisten Leute ist der einzige Grund zu heiraten, können Sie mir auch nicht so richtig sagen. Wir lieben uns. Ja, sag ich. Ja. Ja, ich bin wirklich, also ich bin verliebt. Wir möchten zusammenbleiben für immer. Gut. Schön, das zu stärken, das zu fördern, wenn Leute zusammenbleiben wollen für immer. Interessant ist, wenn diese Leute so nach einem Jahr, nach 2 Jahren, manchmal auch erst nach 4 Jahren oder 7 Jahren, aber spätestens dann wieder bei mir aufschlagen und sagen, Herr Franke, also wirklich, ich fühle da überhaupt keine Liebe mehr. Ich sage, seit wann denn? Naja, so seit 4, 5 Wochen fühle ich einfach keine Liebe mehr für meine Frau. Ja, sage ich, und? Naja, deswegen bin ich hier und wir wollen uns scheiden lassen. Also ich will mich scheiden lassen. Meine Frau weiß da noch gar nichts von. Ja, und ich habe dann außerdem auch eine neue. Oh, das ist eine tolle Frau. Die liebe ich. Mit der will ich mein Leben lang zusammenbleiben. Ah ja, sage ich. Wenn der Inhalt der Liebe, der Ehe darauf reduziert wird, wen ich momentan gerade so gefühlsmäßig liebe, dann kann sich das ändern. Auch wenn das in dem Moment genuin ist, ehrlich gemeint ist, wenn sich das ändert, wenn das der einzige Grund war, zu heiraten, und der fällt weg, wozu dann noch zusammenbleiben? So gesehen war der Vorschlag einer gewissen bayerischen Politikerin gar nicht so abwegig zu sagen, ach, wir sollten mal von vornherein auf Ehe auf Zeit gehen. Sie schlug 7 Jahre vor, weil das ist genau diese Zeitspanne, nicht? Die höchsten Scheidungsraten liegen zwischen 1 und 7, 6 Jahren, nicht? Sodass im 7. Jahr die meisten geschieden sind. Die nächste Hürde kommt dann erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also die nächste Peak, wo Scheidungen durchgeführt werden. Sie sagte, wir machen einfach Ehe auf Zeit. Dann, wenn du nichts machst, dann ist deine Ehe nach 10 Jahren ausgelaufen. Wenn du in der Frist kannst du einen Verlängerungsantrag stellen, ja, formlos, und dann geht es wieder weiter für weitere 7 Jahre. Dann haben wir diese ganzen Scheidungskosten weg und die Anwälte wären nicht so reich und die Gerichte wären nicht so belastet, und das ist auch eine gute Idee. Ja, wenn das alles ist, was Ehe ist, dann ist das so. Das fanden doch jetzt irgendwie zuckten alle zurück und sagten, das ist ein bisschen krass, nicht? Also dieser Vorschlag, den hat die Öffentlichkeit verbreitet, nicht? Da zuckten dann doch irgendwie alle zurück und sagten, naja, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, ne? Ja. Früher hätte man auch gedacht, Ehe ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Hatte man gedacht. Ja, ja. Wenn wir also an so einem Punkt stehen, ist die Frage doch erlaubt, was ist Ehe eigentlich? Und ich kann darüber lamentieren und ich kann mich darüber aufregen oder sonst irgendwas. Oder ich kann erkennen, dass es höchste Zeit ist, dass die, die zu Jesus Christus gehören, neu darüber nachdenken, was Ehe ist, sich neu entscheiden, das Leben zu wollen und dafür aufzustehen. Denn eins müssen wir sehen. Ich weiß nicht, ob wir diese Entwicklung hätten aufhalten können, aber wir Christen haben unseren Beitrag dazu geliefert. Die Scheidungsraten, zumindest in den Städten, ist unter Christen genauso hoch wie unter Nichtchristen. Und dann gibt es Christen, die regen sich wahnsinnig darüber auf, dass Homosexuelle auch heiraten wollen. Aber zuallererst müssen wir fragen, was ist denn der Inhalt von Ehe? Und wofür stehen wir? Und ich denke, das ist eine ernsthafte Anfrage an uns Christen. Wir haben heute Abend nicht die Zeit, das ganze Bild zu beleuchten, was Ehe ist. Aber ein Punkt, und der mit dieser Unterordnung zu tun, ist zentral. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Und was wir angucken, ist ein Schlüsselbegriff des Reiches Gottes. Weil in Christus wir eine neue Schöpfung sind und er eine neue Ordnung geschaffen hat, die wir als sein Leib in dieser Welt leben sollen, dürfen, können. In ihm und mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen und wir sind eingeladen, darin zu leben, um Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Das können wir aber nur, wenn wir verstanden haben, Herr, wie hast du dir vorgestellt, dass wir denn leben sollen? Lasst uns deswegen die Mühe machen, dass wir jetzt eine kleine Bibelarbeit zusammen gemeinsam machen. Und wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf und holt einen Stift raus. Und wir arbeiten, wir kauen Wort Gottes. Okay? Epheser, 5. Kapitel, Vers 1. Und wenn das angeschlagen werden kann. Ich möchte noch ein Gebet beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gnade, dass du uns herausgerissen hast aus dieser Welt, um uns hinein zu versetzen in das Reich deines Sohnes. Schenk du auch die Gnade, dass wir so umgewandelt werden, dass wir als Kinder des Lichts, als Kinder des neuen Bundes, als deine Kinder den Reichtum leben, der in deinem Reich angelegt ist. Öffne uns den Verstand. Heiliger Geist, komm du und öffne unseren Verstand. Unser Herz, unseren Geist, unsere Ohren, dass wir verstehen und ergreifen, was dein Wort uns sagt. Amen. Epheser 5, Vers 1 bis 3. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er nämlich sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ihr gehört zu Gott. Da hören wir auf. Das ist die Einleitung, wo Paulus Ausführungen macht dazu, wie wir denn gemeinsam miteinander leben sollen. Und er stellt voran unsere neue Identität. Unsere Identität ist, wir sind geliebte Kinder. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Das ist unsere Identität. Danke dem Bruder, der uns vorhin ermutigt hat, wirklich zuzuschlagen und den Reichtum uns zu nehmen, den Gott uns hatte. Nicht? Ihr denkt noch dran, der Blankoscheck, er steht uns zu. Das ist unsere Identität. Der Teufel möchte immer wieder, dass wir, obwohl wir Kinder Gottes sind, obwohl wir neu sind, dass wir weiterleben, bitte, wie in der Welt. Dann sind wir nämlich keine Gefahr für ihn. Ein Unterschied machen wir doch erst dann, wenn wir auch leben als Kinder Gottes. Und darum stellt Paulus das voran und sagt, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und dann kommt der zweite, ganz wichtige Schritt. Wenn wir Gottes Kinder sind, wie sollen wir dann leben? Dann sollen wir so leben, dass wir dem Vorbild Jesu, dem Erstgeborenen, unserem Bruder, unserem Herrn folgen. Er ist der Maßstab. So wie er lebt, sollen wir leben. Nicht gesellschaftlichen Strömungen, nicht Modeerscheinungen, nicht Richtungsweisungen irgendwelcher Menschen sollen wir folgen. Unser Maßstab ist unser Herr, der gestorben ist, der sein Leben hingegeben hat und der gesagt hat, so leben wir. Und wir sagen, Herr, wir folgen dir. Du bist unser Herr, wenn wir ihn denn ernst nehmen. Und dein Leben zeigt, ob du ihn ernst nimmst oder nicht. Das brauchst du nicht mit Lippen zu bekennen, das sieht man. Oder auch nicht. Und dann in Vers 2, geht liebevoll miteinander um. So wie auch Christus. Und diese Formulierung, so wie auch Christus, das ist ganz folgerichtig der Standard, den Paulus jetzt anwendet. Jedes Mal, wenn er über irgendetwas spricht, sagt er, so wie es auch Jesus getan hat. Er ist unser Maßstab. Wenn die Frage also ist, wie sollen wir miteinander umgehen? Na ja, so wie Christus mit uns umgeht. Wie ist Christus mit uns umgegangen? Aus Liebe hat er sein Leben hingegeben für uns. Wie sollen wir also miteinander umgehen? Wir sollen so miteinander umgehen, dass wir bereit sind, unser Leben für den Nächsten hinzugeben. Dass wir nicht mit Worten lieben, sondern mit Taten. Das ist der Maßstab. Das ist radikal. Wir reden nicht über, wenn es mir gut geht und ich gut drauf bin und mich super geliebt fühle, dann kann ich mal mich bemühen, auch freundlich zum Nachbarn zu sein. Das ist nicht, worüber wir reden. Das ist gut, wenn du auch mal freundlich zum Nachbarn bist. Das ist aber nicht, wo wir hier drüber reden. Sondern Paulus sagt, wir sind Kinder Gottes und wir leben nach dem Maßstab Jesu. Und die Frage ist nicht, wie fühlst du dich, sondern der Punkt ist, so wie Jesus sein Leben hingibt für seinen Nächsten, so sind wir gerufen, einander zu lieben. Wow. Wenn dir jetzt nicht übel wird, dann hat dich die Botschaft noch nicht getroffen. Das ist herausfordernd. Und die einzige gesunde Reaktion ist, das schaffe ich überhaupt nicht. Bingo. Sollst auch gar nicht. Dafür ist Jesus nämlich gestorben, um dir dabei zu helfen. Die entscheidende Frage ist, willst du es überhaupt? Und das ist eine Entscheidung, die du hier und jetzt treffen kannst. Wie willst du leben? Und deswegen habe ich den Vers 3 noch mit reingenommen, den ersten Teil. Ihr gehört Gott. Er hat uns teuer erkauft. Okay, jetzt springen wir weit voran zu Epheser 5,20. Es kommen noch genug Text, deswegen habe ich mir erlaubt zu überspringen. Nicht, weil es unwichtig ist, könnt ihr gerne dazwischen auch noch nachlesen. Das war der Grundlage und jetzt kommt der Schlüsselvers für alles unser Miteinander. Wie sollen wir in der neuen Ordnung miteinander umgehen? Das ist, was in den nächsten 25 Versen besprochen wird von Paulus. Und der Schlüssel ist, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, nein, das ist falsch. Gib mir meine Bibel. Habe ich so undeutlich geschrieben. Yes, danke. Ich habe bestimmt so undeutlich geschrieben, es wird mein Fehler sein. Das Vers 21 ist der Schlüsselvers für alles, was jetzt kommt. Und es heißt, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Wer soll sich unterordnen? Hallo? Noch irgendjemand da? Wer soll sich unterordnen? Wir alle. Wir alle einander. Können wir das mal personalisieren? Ich ordne mich unter. Sagen wir das mal. Ich ordne mich unter. Um es ein bisschen konkret zu machen, wendest du dich jetzt mal bitte zu deinem Nachbarn links und rechts und sag ihm das. Ich möchte mich dir unterordnen. Ja, kannst auch ruhig über den Gang. Keine Scheu. Ich weiß, das ist wie mit dem Liebesgebot, wo Jesus gesagt hat, liebt einander, nicht? Und ich sage, Herr, dich liebe ich. Na, das funktioniert nicht. Johannes hat diese Selbstbetrug schon aufgedeckt und hat gesagt, wer Gott liebt, aber seinen Nächsten nicht, der ist ein Lügner. Genauso ist das hier. Ich ordne mich unter, aber nur Gott. Das ist eine Lüge. Das ist ein Selbstbetrug. Ja, dann ist die nächste Linie, ich liebe Gott und die Eskimos. Die sind nämlich weit weg. Ja, das hatte Jesus auch vorausgesehen und deswegen hat er ausdrücklich darüber gesprochen, dass wir den Nächsten lieben. Wer ist der Nächste? Schlaue Frage der Pharisäer, weil die jetzt plötzlich heiß und eng wurde. Wer ist denn mein Nächster? Die, ist doch klar, nicht? Die Antwort ist doch ganz klar. Die, wo du plötzlich so merkst, wenn du die anschaust, dann kommt in dir so ein Gefühl von Hingezogenheit und Wärme auf. Du schmilzt dahin, du siehst so einen Rosenschein um diese nette Frau, die neben dir sitzt. Die sollst du lieben. Nein, Quatsch. Der Nächste ist der Nächste. Das ist der ganze Sinn der Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Der Nächste, der vor deinen Füßen liegt, das ist dein Nächster. Der Nächste ist einfach dein Nächster. Und wenn du das Pech hast, jetzt neben zwei Leuten zu sitzen, die du überhaupt nicht abkannst, guter Anfang. Also, wir haben verstanden, Paulus sagt, das ist der Grundverständnis unseres Miteinanders. Ein jeder ordne sich dem anderen unter. Wir alle. Leute, und spätestens ab der Stelle, wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir Jünger sein wollen, wenn wir Menschen sein wollen, die Jesus nachfolgen, dann muss doch die spannende Frage sein, was heißt denn das dann bitte schön? Wie funktioniert das? Wenn ich das tun soll, dann muss ich doch wissen, was heißt das? Dann kann es doch nicht sein, dass ich heute hier weggehe und ich weiß, was ich machen soll. Weil dann weiß ich eins, ich bin ungehorsam. Ich tue nicht das, was mein Herr mir sagt. Das heißt, bevor wir über Unterordnung in der Ehe reden, müssen wir überhaupt einmal darüber reden, was Unterordnung überhaupt ist. Okay? Wir gehen jetzt in die nächsten Textstellen, um ein bisschen zu hören, was hat Paulus darüber zu sagen. 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Kennen die Struktur schon wieder, ne? Klare Anweisung, Frauen, euren Männern, nicht irgendwelchen Männern, euren Männern. Wie sollen wir uns unterordnen? Der Maßstab ist, kennen wir schon, wie dem Herrn. Das ist der Maßstab. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Spannend hier, dieser Bezug zur Gemeinde, dem werden wir jetzt ganz häufig begegnen. Irgendwo hat das was mit der Gemeinde zu tun. Die Gemeinde, wie ordnet sich die Gemeinde Christus unter? Gehörst du zu einer Gemeinde, die sich Jesus unterordnet? Woran soll ich das merken? Naja, also ich war zum Beispiel 8 Jahre lang Ältester in einer Gemeinde. Und wir hatten da ganz interessante Gespräche. Ja, da kam das Thema auf, den Feiertag zu heiligen. Und ich war der Meinung, das wäre gut, wenn wir als Leib Christi in der Stadt Frankfurt aktive Zeichen setzen. Ja, weil bei uns wurde gerade beschlossen, dass der erste Advent zum verkaufsoffenen Sonntag erklärt wird. Was ich für eine krasse Verletzung des Feiertagsgebots halte, ja, und ich dachte, und viele andere auch, es wäre dran, dass wir als Christen an der Stelle Fahne zeigen, Flagge zeigen, dass es einen guten Grund gibt, warum wir den Feiertag heiligen, warum es nicht egal ist, dass wir uns dem Kommerz beugen. In diesem Ältestenkreis der Gemeinde brachte ich dieses Thema ein. Und dann sprang einer der Mitältesten auf und sagte: Herr Franke, wollen Sie mir vorschreiben, was ich am Feiertag zu tun habe oder nicht? Nichts dergleichen war mir im Sinne. Ich hatte nur gesagt, wir sollten mal darüber nachdenken, dass dieses Thema doch gut und wichtig wäre, in der Gemeinde aufgebracht zu werden. Die Frage aber zeigt, dass zumindest schon mal im Ältestenkreis null Einigkeit darüber bestand, dass der einzige Maßstab ist, wie Jesus darüber denkt. Versteht ihr? Da habt ihr unmittelbar das. Ich habe nicht erwartet, dass der meine Meinung, wie ich Feiertag, ich weiß auch gar nicht, was ihn getrieben hat. Aber der muss irgendwas gespürt haben, es könnte ihm hier so an sein persönliches Leben gehen. Natürlich, weil dieses Unterordnen dieses ganz praktische Auswirkungen hat. Das ist nicht beliebig, das ist nicht eine nette Floskel. Gucken wir mal weiter. Nächste Textstelle. Ihr seht, der Text für die Männer ist deutlich länger als der für die Frauen. Um ehrlich zu sein, finde ich den auch deutlich problematischer. Weil, dass wir Männer uns schon unterordnen müssen, den anderen, und zu den anderen gehören auch die Frauen, also dass wir Männer uns den Frauen schon mal unterordnen müssen, haben wir ja schon in Vers 21 gesehen. Jetzt kommt hier noch eine Spezialität obendrauf. Ihr Männer liebt eure Frauen, selbstverständlich, was sonst, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Hallo. Für die er sein Leben gegeben hat. Hatten wir schon mal. Jetzt kommt es aber knüppeldick. Wie soll ich meine Frau lieben? Ich soll bereit sein, mein Leben für sie zu geben. Ich weiß, das könnte man so verstehen, dass man sagt, naja, das ist ja Gott sei Dank fast nie nötig. Sollte es mal wirklich drauf ankommen, werde ich selbstverständlich heldenhaft wie John Wayne oder der Terminator mich in den Kugelhagel schmeißen und mein Leben für meine Frau geben. In der Hoffnung, dass das nie vorkommt. Und ansonsten kümmert mich das nicht. Nein, 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 nein. Permanent, die ganze Zeit, bin ich gefragt, meine Frau zu lieben. Und zwar mit dieser Qualität. Da gibt es leider keinen Raum für, ich habe keine Lust, ich mag nicht, fühle mich gerade nicht so. Kommt alles nicht drin vor. Ich bin müde, bin nicht so gut drauf. Ich träume gerade von jemand anders. Alles keine Argumente. Letzteres kommt auch nicht so gut. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Nur wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Es ist interessant, immer wenn in der Heiligen Schrift, das hat Jesus schon gemacht, macht Paulus hier auch, immer wenn etwas gesagt wird, was uns schwerfällt, was uns so richtig schwerfällt, dann gibt es nochmal so eine kleine Schmankerle hintendran als Anreiz. Ja? Also nicht vergebt einander, sagt Jesus im Vaterunser, werden wir aufgefordert, dass wir einander vergeben sollen. Das fällt uns schwer. Also macht er so einen kleinen Nachsatz, damit auch euch vergeben wird. Okay, ja, vergebe, sofort geben. Versteht ihr? Es gibt so einen kleinen Motivationsschub noch. Eigentlich sollte es ja reichen, dass der Herr sagt, vergebt einander, nicht? Nein, vergebt einander und dann schaut er in die Gesichter seiner Jünger und dann sagt er, damit auch euch vergeben wird. Aha. ihr Männer, liebt eure Frauen. Und er schaut in die entsetzten Gesichter seiner Jünger. Und dann sagt Paulus, naja, also wenn ich euch ein kleines Geheimnis verraten darf, wenn ihr eure Frauen liebt, dann ist das so, als wenn ihr euch selbst liebt. Was Besseres kann euch nämlich gar nicht passieren. Weil wenn ihr eure Frauen liebt, das wird ja dazwischen wieder diese Verknüpfung mit der Gemeinde. Merkt er das? Das ist was ganz Interessantes. Er spricht über Ehe und redet über die Gemeinde. Weil wenn ihr eure Frau liebt, was passiert dann? Dann wird eure Frau leuchtend, schön, faltenlos, glücklich, strahlend. Mutter Otto, stehen Sie bitte einmal auf. Drehen sich langsam um Kreis. Weiter. Das nimmt jetzt kostbare Zeit von der Predigt weg. Weiterdrehen. Danke. Das war jetzt ihr oberpeinlich. Musste aber sein. Habt ihr das gesehen? Ja, doch, da sind ein paar Falten. Habe ich gesehen. Aber habt ihr das leuchtende Gesicht gesehen? Eine geliebte Frau. Stimmt das? Das letzte Jahr, als ich hier war, habe ich einen Impuls gehabt von Gott, dass sie mit ihrem Mann aufsteht. Das war das letzte Mal, dass ihr Mann mit hier im Lobpreisgottesdienst war. Und ich hatte den Impuls von Gott, sie zu ehren, weil Gott sie ehren wollte. Und da ist sie und sie strahlt. Und sie weiß sich verbunden mit ihrem Mann, der beim Herrn ist. So sieht eine geliebte Frau im Alter aus. Das ist genau, worüber Paulus hier redet. Das ist nichts Äußerliches, es ist das innere Strahlen. Wenn du morgens aufwachen willst, lieber Mann, und so ein Strahlen in den Augen deiner Frau sehen möchtest, lieb sie. Und es wird dir gut gehen. Du musst nur dein Leben für sie hingeben. Hatte ich das schon gesagt? Okay, nächste Vers. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Wir sind immer noch beim Mann, weil der Mann braucht das. Ja? Das ist nicht, den Frauen wird gesagt, bitte ordne dich unter. Und die Frauen sagen, ist doch klar, müssen wir sowieso alle, wo ist das Problem? Doch lieber meinem eigenen Mann, den ich liebe und aus Liebe geheiratet habe, als irgendjemand sonst nicht. Also ist so wunderbar, wo ist das Problem? Ist doch gar nichts Besonderes. Müssen wir doch alle. Den Männern, da muss Paulus arbeiten. Ihr merkt, dass in Wirklichkeit diese Menge an Versen was über uns sagt. Und unseren Charakter. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr hegt und pflegt man ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Wieder bei dem interessanten, sofort diese interessante Verbindung. Wieder sorgt Christus auch für seine Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Auch Letzteres ist für Männer wichtig zu hören. Weil das Einssein im Leib ist uns manchmal näher als das Einssein in der Seele. Das ist aber ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort aber auf die Verbindung zwischen Christus und seine Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Nicht die Frau kriegt einfach gesagt, ordne dich unter, achte deinen Mann. 1, 2, Punkt aus, alles dazwischen. Ringt Paulus darum, dass wir Männer kapieren, wie Ehe funktionieren soll. Okay, nächste. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. In Wirklichkeit auch wieder ordnet euch euren Eltern unter. So erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Haben wir heute Morgen auch schon in der Jüngerschaftsschule darüber gesprochen. Etwas, was man, wenn man das ernst nimmt, wenn man das versteht, wenn man darüber mal ein bisschen nachdenkt, ahnt man, dass da ein ganz großer Reichtum drin ist. Und ich habe die Jüngerschaftsschule aufgefordert, einmal darüber nachzudenken, ob sie mir sagen können, wie sie ihre Eltern ehren. Weil wenn ich das nicht sagen kann, dann geh mal davon aus, dass du es nicht tust. Ich möchte dieselbe Frage an Sie richten. Selbst wenn Sie schon ganz alt sind, wenn Ihre Eltern noch leben. Fragen Sie sich, ehren Sie Ihre Eltern? Und es geht nicht um die Eltern, es geht um Sie. Die Zusage ist, damit du, Kind, lange lebst. Dass du, dass es dir gut geht. Und das ist die Verheißung, die darauf liegt. Und wenn du deine Eltern ehrst, dann weißt du das. Und dann weißt du auch, wie das geht. Weil das kann man nämlich gar nicht abstrakt sagen. Weil es was Höchstpersönliches ist. Was bedeutet es, meine Mutter zu ehren? Was bedeutet es, meinen Vater zu ehren, der die Familie verlassen hat, bevor ich geboren wurde? Wie funktioniert das? Das muss jedes Kind selber herausfinden. Da kann man miteinander sprechen, da kann man sich miteinander austauschen, aber tu das. Wenn du das nicht tust, darfst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder es auch nicht tun. Warum sollten sie das Gebot ernst nehmen, du aber nicht? Diese Gesellschaft, ich habe es vorhin ja kurz skizziert, diese Gesellschaft, da ist es nicht mehr notwendig. Alte Leute können in Altenheimen gepackt werden. Die kriegen irgendeinen Pfleger. Die Frage ist, ehren wir unsere Eltern? Machen wir uns Gedanken darüber, was das heißt? Und tun wir es? Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll vielmehr in Wort und Tat, genau das ist der Punkt, zu Gott, dem Herrn, hinführen. Und glaubt mir, ich bin selber ein Vater und ich selber sehe meine Erziehung sehr kritisch an. Stehe null hier vorne und sage, hier leuchtendes Beispiel, macht's nur wie ich und alles wird gut. Meine Frau und ich haben uns vor 2 Jahren ernsthaft gefragt, ob wir noch irgendwo weiter über Ehe und Familie reden dürfen, weil wir sehen, wo unsere Kinder stehen. Und Gott musste erst einen Menschen aus Australien schicken, der ein prophetisches Wort für uns hatte. Und wir beten und wir glauben und ich bin auch zuversichtlich, dass unsere Kinder in den Wegen des Herrn noch gehen werden. Aber im Moment kann man da ernsthafte Zweifel dran haben. Und ich kann nicht mehr ganz viel machen in dem Alter. Interessant ist, nachdem alle drei schon mal weg waren, wohnen im Moment alle drei wieder zu Hause. Und ich denke, Herr, zumindest wohlfühlen tun sie sich zu Hause. Aber schenk uns die Gnade, dass wir das tun, dass wir in Wort und Tat hinweisen auf unseren Herrn. Denn Kinder wissen, was wichtig ist, was uns wichtig ist. Nicht das, was wir erzählen. Sie wissen es, weil sie unser Leben kennen. Und ist mal spannend, deine Kinder zu fragen. Sag mal, was glaubst du, was mir wirklich wichtig ist? Um mal hinzuhören. Nächste Stelle. Ihr Sklaven. Ihr merkt, Paulus geht einfach durch die gesellschaftliche Ordnung durch und sagt, wie sollen wir miteinander leben? Ihr Sklaven, gehorcht, das ist hier die gute, die Hoffnung für alle. Eigentlich steht er wieder, ordnet euch unter. Ja, das ist der eigentliche Kernbegriff. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Da haben wir wieder dieses wie dem Herrn. Das ist der Maßstab. Bevor ich fortfahre, könnte man ja jetzt sagen, naja, Sklaven haben wir nicht mehr. Gott sei Dank, gibt es nicht mehr. Ich finde es trotzdem gut, dass wir hier das Problem mit den Sklaven erleben. Denn Sklaven waren nun tatsächlich unfrei. Sie konnten sich nicht aussuchen, wo sie gearbeitet haben. Sie konnten sich nicht aussuchen, was sie tun, wie sie es tun, wann sie es tun. 8-Stunden-Tag, vergiss es. Und das, was Paulus den Sklaven sagt, gilt umso mehr dann für uns in unseren Arbeitsverhältnissen. Übersetzt doch bitte das einfach mal schlicht und ergreifend in dein Arbeitsverhältnis. Ihr Männer und Frauen, die ihr in Arbeitsverhältnissen steht, ordnet euch euren Chefs unter. Wow, Gott, du hast keine Ahnung, wie der Typ drauf ist. Ja, glaubst du, die Sklavenbesitzer waren irgendwie besser drauf? Ja, aber, nee, sagt Gott, durch Paulus, ordnet euch euren Chefs unter. Ehrt und achtet sie. Und wieder die Frage, was heißt das? Ehrst und achtest du deine Chefs? Dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Dient ihnen aufrichtig, wie dem Herrn, sagt ihr Elberfelder. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener Christi bereitwillig und gerne den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Das ist ein Schlüssel. Wie sollen wir arbeiten? Wir dienen, das Verständnis ist, und jetzt fängt es an, langsam hoffentlich deutlicher zu werden. Das Verständnis ist, er hat uns gekauft, wir sind frei geworden, wir gehören 100% dem Herrn. Wir gehören überhaupt keinen Menschen. Auch Paulus spricht den Sklaven das zu, und das war revolutionär. Als die Sklaven in die Gottesdienste kamen, saßen sie als Freie neben Großgrundbesitzern im Gottesdienst. Es gab nicht länger mehr in der christlichen Gemeinde die Unterscheidung. Weil klar war, Christus ist für alle gestorben. Alle sind Sünder und alle bedürfen der Erlösung. Und wir sind frei. In unserer gesellschaftlichen Zueinanderordnung gibt es aber Ordnung. Paulus sagt aber nicht, ihr sollt jetzt Duckenmäuser sein. Jetzt müsst ihr halt damit leben, dass ihr da drangsaliert werdet. Sondern er sagt, bitte in der Freiheit der Kinder Gottes ordnet euch unter. Nicht oberflächlich, nicht nur äußerlich, sondern von ganzem Herzen, wie dem Herrn, der euer Herz kennt. Arbeitet mit Freuden, wie dem Herrn. Merkt ihr, was da passiert? Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Vorher hattest du einen Sklaven, der nur versuchte, dem Arbeitsdruck auszuweichen, der nur versucht hatte, irgendwie durch den Tag zu kommen. Und plötzlich ist jemand, der ist frei, innerlich frei. Und er sagt, ich liefere hier eine gute Arbeit ab. Ich denke mit. Ich habe das größere Ganze vor Augen. Ich bin achtsam. Ich mache konstruktive Vorschläge. Da, wo alle hinterm Rücken des Chefs lästern, tust du das nicht. Da, wo Missstände deutlich werden, überlegst du konstruktiv, wie diesen Missständen begegnet werden kann. Dazu gehört auch, in Freiheit deinem Chef zu sagen, dass er Mist gebaut hat. Respektvoll, aber in Klarheit, weil das dem Ganzen dient, weil es allen dient. Christen, die das ergriffen haben, waren immer die Fürsprecher für ihre Mitarbeiter, für die anderen Mitarbeiter im Betrieb. Das ist, was Chefs damals wie heute aufhorchen lässt, wenn Mitarbeiter da sind, die mit ganzem Herzen da sind und nicht nur einen Job ausfüllen. Verstehen wir, dass Unterordnung ein ganz zentraler Begriff ist? Und kommen wir nochmal darauf zurück, was heißt das jetzt? Unterordnen heißt nicht blinder Gehorsam. Das ist das Erste. Heißt nicht blinder Gehorsam. Das hat mit Unterordnung überhaupt nichts zu tun. Unterordnung heißt nicht, keine eigene Meinung zu haben. Bullshit. Als Kinder Gottes haben wir selbstverständlich eine Meinung. Haben wir ein Verständnis, wie unsere Welt funktioniert, wie die Dinge sind. Unterordnung heißt nicht, als graues Mäuschen unter einem nicht vorhandenen Teppich immer lang zu krauchen, sodass einen keiner bemerkt. Überhaupt nicht. Denn du bist ein Kind Gottes. Und als ein Kind Gottes weißt du, deinem Herrn und deinem Vater gehört die ganze Welt. Der Chef denkt doch nur, das wäre seine Firma. Der blickt's nur noch nicht. Und du betest für ihn, dass er zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ich bin doch nicht der Chef meiner Kanzlei. Sondern der Chef meiner Kanzlei ist Jesus. Und einmal die Woche schließen wir die Kanzlei, um Zeit zu haben, Gott zu suchen und zu sagen, Gott, wie siehst du deine Kanzlei? Läuft alles richtig? Gibt es Korrekturen? Meine Mitarbeiter gehören nicht mir. Das sind Mitarbeiter in der Kanzlei Gottes. In der habe ich einen bestimmten Platz, genauso wie Sie. Unterordnung in der Gemeinde. Wie gehst du mit den Verantwortlichen in der Gemeinde um? Als freier Mensch, natürlich, nicht anders. Kommen wir zurück zur Unterordnung in der Ehe. Ich kann nur sagen, da hat die Kirche viel, viel falsch gemacht. Über lange Zeit. Über lange Zeit ist den Frauen ein großes Unrecht an der Stelle geschehen. Weil ein zentrales Geheimnis von der Unterordnung ist, dass an keiner dieser Stellen oder jeder anderen Stelle, und der Begriff kommt, wie gesagt, häufig vor, weil er so wichtig ist, wird jemals gesagt zu irgendjemand, sorg dafür, dass deine Frau sich dir unterordnet. Das gibt es nicht. Darum war es mir so wichtig, dass wir das einmal durchkauen. Sondern Paulus sagt zur Frau, ordne du dich unter. Das ist deine Entscheidung. Unterordnen kann nämlich nur ich mich. Niemand kann mir sagen, dass ich mich unterordnen soll. Und wenn Männer meinten, sie dürften das und könnten das, dann ist es falsch. Und da ist viel, viel falsch gelaufen. Auch in christlichen Kirchen, in christlichen Familien. Weil die Unterordnung ist gedacht, um Leben hervorzubringen und nicht klein zu halten. Der Teufel ist es, der uns immer klein halten will. Unterordnung ist aber ein Weg, in Gottes Reich zu leben. Unser Maßstab ist Jesus. Und Jesus, wie hat er das gelebt? Jesus hat sich untergeordnet. Wisst ihr das? Die Schrift sagt ausdrücklich, er hat Gehorsam gelernt mit Heulen und Zähneklappern. Bei seinen Eltern. Jesus steht da, der Sohn Gottes steht da und sagt, ich kann von mir aus nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Ich spreche keine Worte, es sei denn, der Vater gibt sie mir. Wenn Paulus also sagt, Maßstab für uns ist Jesus, um zu lernen, was Unterordnung ist, dann schauen wir uns Jesus an. Und jetzt kommt nicht wieder und sagt, naja, Martin, das hast du aber vorhin schon gesagt, Gott unterordnen, das machen wir doch alle gerne. Den sieht keiner, den höre ich nicht und dann mache ich einfach die Ohren zu und sage, la 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 la. Ja, Jesus hat sich Gott untergeordnet. Aber wir alle kennen diese zentrale Geschichte, was im Garten Gethsemane war. Vater, lass diesen Kelch vorübergehen. Wenn es irgendwie möglich ist, das ist Unterordnung. Wenn es irgendwie möglich ist, ich will nicht. Ich habe eine klare Meinung. Ich darf die sagen. Ich will nicht. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Unterordnung, richtig gelebt, bringt ein Miteinander, was zum Leben ist. Wenn ich in mein Leben schaue, was ich heute lebe, und mir alles anschaue, was ich tue, was ich gerne tue, was ich mit Freuden tue, dann, ich habe das mal gemacht, ich habe mal wirklich aufgeschrieben, alles, was ich gerne tue, dann kann ich euch sagen, alles das tue ich, weil ich an irgendeiner Stelle mich untergeordnet habe und mir gesagt wurde, Martin, wir möchten gern, dass du das machst. Und bei mindestens der Hälfte habe ich gesagt, ich nicht. Ich will was ganz anderes machen. Das fing bei so kleinen Sachen an. In dem ersten Hauskreis, in dem ich war, da war ich noch Schüler, als ich mich bekehrt hatte, gab es niemanden, der Gitarre spielen konnte und der Leiter guckte sich um und sagte, wir müssen irgendwie den Lobpreis noch lebendiger gestalten. Martin, du lernst Gitarre. Und ich dachte, hä? Ich war 18, unmusikalisch, hatte kein Taktgefühl und Gitarre lernen, schrimm, schramm, schrumm, am Lagerfeuer, irgendwie in meiner Vorstellung gruselig bis zum Anschlag. Aber ich hatte das verstanden mit dem Unterordnen. Ich wusste, das ist mein Platz, das ist mein Leiter. Ich habe mit ihm noch diskutiert und dann habe ich gesagt, ich mache das. Und beim nächsten Hauskreis haben wir ein Lied mit Gitarre gesungen. Mit zwei Griffen. E und A-Moll. Schramm. Schramm. Das Lied haben wir aber links fünfmal gesungen. Und der Herr hat in den Jahren danach mich wunderbar gebraucht, Lobpreis in diesem Land bekannt zu machen. Über viele Jahre hat der Herr durch mich wirken können. Warum? Weil ich damals gehorsam war, weil ich mich untergeordnet habe. bin Jura studiert, aus Gehorsam und Unterordnung. Ich bin Anwalt, aus reinem Gehorsam geworden. Ich wollte nie Anwalt werden, schon gar nicht selbstständig. Ich hatte super Gründe, warum das zu mir null passt. Heute stehe ich vor euch als jemand, der dankbar ist, weil ich sage, mein Vater im Himmel kennt mich besser als ich mich selbst. Weil mein Vater im Himmel weiß, was für mich gut ist. Ich habe den genialsten Job überhaupt. Ich liebe es. Ich sitze an meinem Schreibtisch, muss mich nicht bewegen. Ich bin ein kleiner Fauler. Die Leute kommen zu mir, muss die nicht organisieren. Die fragen mich um Rat. Hey, ich war mal 10 Jahre so vollzeitlicher Evangelist. Ich weiß, wie schwierig das ist, Leuten Antworten zu geben, nach denen sie gar nicht fragen. Die Leute kommen zu mir und bitten um meinen Rat. Oh, sage ich gerne. Genial, oder? Die wollen es wissen. Die zahlen dafür. Deswegen, wenn die Kollekte gesammelt wird, wollen wir nur die Fahrtkosten daraus. Alles andere, was ihr gebt, wollen wir gerne in die Sommerkolleg geben, damit junge Jurastudenten, die nicht das Geld haben, um das zu bezahlen, das ist nicht teuer, aber trotzdem weiß ich, dass es Studenten gibt, die auch das nicht zahlen können, weil wir denen versprechen wollen, dass sie trotzdem kommen können. Also wenn ihr ein Herz dafür habt und das gebt, weil wir brauchen es nicht für uns. Ich könnte euch das aufzählen. Wirklich Sachen und Sachen und Sachen, die in meinem Leben sind durch Unterordnung. Wie hört sich das aus der Perspektive einer Frau an? Carola wollte 2 ganz praktische Punkte sagen. Sie leidet jetzt unter mir seit 27 Jahren.
Kriege ich ganz gut hin. Kurz, ja. Also, Mein Punkt, den ich noch kurz ansprechen will, ist dieses ungewöhnliche Wort mit dem Haupt. Spielt es eine Rolle für mich, für meine Beziehung zu Martin? Ich kann das jetzt nicht so dogmatisch klären. Ich kann es aus meiner Erfahrung heraus euch 2 Sachen sagen dazu, wie ich Hauptsein irgendwie empfinde. Das musste ich selber erstmal durch Zerbruch oder durch Versuch und Irrtum, könnte man sagen, lernen. Also wir Frauen sind bei Dingen, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen oder Situationen einzuschätzen, ziemlich schnell. Wir haben so eine Intuition, und so könnte es gehen. Und da sind wir ganz fix bei der Sache. Die meisten von uns Frauen sind schneller an solchen Punkten wie Männer. Was passiert dadurch?
Ich nicht persönlich.
Was passiert dadurch? Also, als wir jung verheiratet waren, wir haben ja spät geheiratet, aber als unsere Ehe noch jung war, da haben wir in 2 sehr verschiedenen Welten gelebt. Martin baute selbst als selbstständiger Anwalt seine Kanzlei auf und ich hatte 2 kleine Jungs. Und wir lebten sozusagen unseren Alltag in sehr getrennten Welten. Und es passierte sozusagen mehr und mehr, dass ich, was solche Fragen mit den Kindern, der Erziehung, aber auch darüber hinaus anbelangte, sehr schnell dachte, okay, ist alles mein Job, das mache ich, ich entscheide. Und das ist eine Situation, die vielen Frauen bekannt ist, weil die Männer mal oft sehr getrennt sind, auch stundenlang weg sind von der Familie. Vieles muss man wirklich schnell entscheiden, manches, was man dann besprechen könnte, geht unter. Jedenfalls plötzlich sind wir in der Situation und wir entscheiden am Ende ziemlich viel. Von den Kindern, der Erziehung bis zur Anschaffung irgendeiner Sofa-Couch bis hin, wohin wir in Urlaub fahren, das ganze Paket. Und ganz schnell passiert es, dass da kein Raum mehr ist für den Ehemann, der da sozusagen ja eigentlich ein Mitspracherecht hätte und dem man vielleicht ganz anders aktiv einbinden müsste. Folgende Situation war da ein Schlüsselerlebnis für mich. Unser ältester Sohn war immer eine Herausforderung für den, der in der Rolle des Erziehers ihm gegenüber trat. Unser Ältester war noch gerade Kindergartenkind, da schlug schon ganz vieles, wo ich dachte, das müsste doch funktionieren, nicht an. Unter anderem morgens aufstehen, morgens fertig werden, anziehen, ach, war das alles schwierig, langsam, langwierig, bis hin zu, was frühstückt er, wann geht er endlich aus dem Haus und wann ist er endlich im Kindergarten. Und alles war irgendwie mühsam. Und dann war das an einem der Abende, ich klagte meinem Mann das mein Leid und er meinte, das musst du einfacher machen. Das machst du jetzt, probier mal Folgendes. Du legst ihm die Klamotten raus, die er anzieht. Unser Sohn Dominik zieht immer gerne dasselbe an. Damals war es schon im Kindergarten die Farbe schwarz. Okay, also ich lege ihm das raus, er zieht genau das an. Zum Frühstück, sagt er, frag ihn bitte nicht morgens, ob er Frischkäse will, Marmelade oder Leberwurst. Vollkommen daneben, das kann der morgen gar nicht entscheiden. Gib ihm Müsli, nur Müsli. Keine Diskussion, frag ihn nichts, mach ihn fertig und lass ihn gehen. Ich dachte, cool, das probieren wir jetzt mal aus. Alles funktionierte wie am Schnürchen. Dominik musste aller Entscheidungen enthoben werden. Der musste überhaupt erst mal in die Spur kommen. Irgendwelche Fragen am Morgen vollkommen daneben. Es klappte. Ich dachte, mein Mann, das war ja toll. Also, wenn jetzt Fragen sind in Bezug auf Erziehung, dachte ich, ich bin ja bescheuert, mich hier als Alleinerziehende aufzuführen. Ich bind den mal bewusst ein in meine Fragen, in meine Hilflosigkeit, in meine Ohnmacht und habe mir dann immer Sachen gemerkt, darüber müssten wir mal gemeinsam reden. Und bei vielen Dingen habe ich angefangen zu sehen, wie genial das ist, dass Gott Mann und Frau zusammenstellt mit ihrer unterschiedlichen Sicht und Wahrnehmungsweise. Das muss man ausbauen. Ein anderes Beispiel, es war jetzt ein jüngeres, viel jünger. Wir haben einen Garten und im Garten ist eine Seite zur Straße hin durch eine Ligusterhecke abgetrennt und diese Ligusterhecke hatte Löcher, weil da nichts nachwuchs und jede Anpflanzung von neuem Liguster ist gescheitert. Jedenfalls, die Hecke sieht löchrig aus und hässlich. Und uns war klar, also sowas muss irgendwie ersetzt werden. Das Erste war, ein Zaun muss her, ein blickdichter Zaun. In solchen Fällen spielt so eine Rollenaufteilung durchaus positiv eine Rolle. Ich bin da sozusagen aktiv dran, ich bin der Gärtner in der Familie, ja, und Martin will aber einen blickdichten Zaun, das war schon mal klar und jetzt kam ich mit Vorschlägen. Also Holzzäune und das ist so schwierig mit der Verwitterung und überhaupt. Am Ende hatte ich sozusagen so einen edlen Bambuszaun ausgesucht, weil wir haben Bambus im Garten und von innen dachte ich, greife ich den Bambus wieder auf und wie auch immer. Der Zaun wäre richtig teuer gekommen und auch da hätte man gegen die Verwitterung was tun müssen. Kurz und gut, ich erzähle das meinem Mann und sehe, der ist nicht so ganz begeistert. Dann passiert aber nicht so viel erstmal. Andere Dinge sind auch immer wichtiger. Bis ich das wieder anspreche und sage, hör mal, ich würde jetzt gern unserem Freund Dragan den Auftrag geben, diesen Zaun zu bestellen. Ich hasse das mit dieser kaputten Ligusterhecke. Ja, Martin nimmt es wieder wahr und dann höre ich erst wieder nichts. Ich rufe Dragan an und der bestellt den Zaun. Dann kommt mein Mann und sagt, du, ich bin da die Straße hoch und runter gegangen. Ich habe mir mal angeguckt, was so in die Straße passen würde. Und ich denke, eine Mauer ist richtig. Sage ich, ich muss sofort den Auftrag zurückrufen. Moment mal, eine Mauer, die ist noch teurer als mein Zaun. Ja, sagt er, aber das ist eine echt gute Lösung. Die steht immer, diese Mauer. Und wir haben jetzt eine Mauer und die ist genau richtig. Toll. Und meine Pflanzen sind super glücklich, sich an einer Mauer, die die Wärme speichert, also hochklimmen zu können. Meine Klematis, so schön wie nie zuvor. Mein Weinstock, traumhaft. Also, was ich damit sagen will, ist, Männer sind die geborenen Problemlöser. Das wäre vollkommener Blödsinn, wenn wir in unserer Spontanität diese Gabe nicht berücksichtigen würden. Gib einem Mann ein Problem und lass ihn mal darüber brüten. Kommen gute Dinge bei raus. Total klasse. Ich kriegt er so Probleme von mir. Ne? Also die nächste Aufgabe ist, denk doch mal nach, welche Farbe könnte unser Haus, also der Hausanstrich. Nee, sagt er, das ist noch viel zu früh. Das kostet viel zu viel Geld und das machen wir jetzt nicht. Dann gehen wir spazieren. Guck dir doch mal bitte diese Fassaden an. Ja, schon klar. Aber seitdem gärt es. Und ich bin gespannt, mit welchen Vorschlägen er kommt. Ich erzähle das, weil es ist wichtig, dass wir Raum geben. Sonst geht das mit dem Hauptsein nicht. Ein Mann kann sich diese Funktion nicht selber nehmen. Martin hat gerade gesagt, niemand kann uns Frauen irgendwie sagen, jetzt schaff doch mal Raum hier. Das ist etwas, was aus unserer eigenen Klugheit und dem Respekt vor unserem Ehepartner passieren sollte. Dass wir denken, wir sind ergänzungsbedürftig. Dass das, was unsere Gabe ist, vielleicht spontan und intuitiv Dinge zu erfassen, ist super, aber es ist doch nicht alles. Da kann doch ein Mann, der erstmal mit der Sache so schwanger geht und am Ende mit einem anderen Vorschlag kommt oder einer Variante, das kann die Sache doch optimieren. Also mein Plädoyer: Raum schaffen. Männer, den eigenen Ehemann aktiv einbinden und dann auch einfach mal warten. Dinge, gut Ding will Weile haben. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt zum Thema Hauptsein wäre folgendes. Ich habe wieder ein Beispiel aus meinem Leben, auch ein bisschen merkwürdig. Ich wollte, ich hätte diese Lektion früher gelernt. Ich habe sie, und jetzt haltet euch fest, erst richtig gelernt im Umgang mit unserem Hund. Was kommt jetzt? Ich bin seit 2 Jahren Hundebesitzer. Wir haben ein Tier aus dem Tierheim, ein wundervoller, großer, weißer Schäferhund, der als erwachsenes Tier in unsere Familie kam und mit dem ich es liebe, im Wald auf die Pirsch zu gehen. Natürlich übertragenen Sinn. Wir sind unterwegs, Hund und ich. Und was ich immer nicht mochte an anderen Hundebesitzern ist, dass ich auf jede gute Aktion des Tieres immer ein Leckerli vor. Damit wollte ich gar nicht anfangen. Mein Hund soll nicht auf Leckerlis reagieren. Positive Verstärkung über Lob. Und bei einem Hund, der die einzelnen Worte nicht versteht, musst du das über die Stimmlage, kannst du das erzeugen. Wenn er also die aus Gehorsam zu mir seinen Jagdtrieb unterdrückt, quasi auf mein scharfes Nein nicht hetzt, sondern zurückkommt, mich anguckt, dann kommt Folgendes. Super, Milo, klasse, hast du gut gemacht, toller Hund. Wow, das kommt an, du siehst den Hund, wie dieser große Hund noch größer wird, stolz geschwollen, Frauchen ist glücklich. So. Was ich da gelernt habe bei so einer Aktion, es hat mich mal tief getroffen. Ich bin auf dem Leitweg zusammengesunken und dachte, Herr, ich hätte das gerne vorher schon erlebt, dass wenn ich meine Kinder lobe oder wenn ich meinem Mann Anerkennung zolle, dass ich so darauf geachtet hätte, dass es auch ankommt. bei dem Hund muss ich so sein, weil sonst kommt die positive Verstärkung nicht zustande. Ich gebe ihm ja kein Leckerli. Es ist ja nur der Klang meiner Stimme, der ihn aufrichtet. Bei Kindern ist das ganz dasselbe. Nur die verstehen die Worte, du musst nicht so übertrieben im Tonfall werden. Bei meinem Ehemann habe ich mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal Anerkennung für ihn gefunden und so in seinem Herzen platziert, dass er aus dem Haus geht und denkt, bin ein toller Kerl, meine Frau hält mich für einen tollen Hecht. Ja, versteht ihr, was ich sage? Anerkennung lässt uns groß werden. Die muss aber so platziert werden, dass sie ankommt. Das mit der Anerkennung und dem Lob war mir vorher schon klar. Was mir nicht so klar war, das ist mir erst durch den Hund klar geworden. Es muss der Moment, die Art und Weise und was ich sage, muss sozusagen auf einen Widerhall treffen. Der Empfänger muss es wirklich auch empfangen. Es muss zugestellt werden. Die Botschaft muss zugestellt werden. In der Anwaltskanzlei ist das ein ganz wichtiger Vorgang bei Arbeitsrecht. Das ist sozusagen, was ich sagen will. Anerkennung zollen hat ganz, ganz viel damit zu tun, mein Haupt zu ehren sozusagen. Wenn einer Frau auf Anhieb nicht einfällt, wofür sie ihren Mann anerkennt, in ihrem Herzen muss das als erstes sein, dann ist das die Aufgabe für die stille Zeit, aber hochdringlich. Dann kann Gott in der stillen Zeit dir die Augen aufschließen, wie er deinen Mann sieht. Und dann findest du Grund zur Anerkennung. Und das muss mal rübergebracht werden. Wir Frauen sind sehr schnell bei Kritik mit scharfer Zunge die Kerle zusammenzufalten. Wir sind nicht sehr gut darin, durch Respekt und Anerkennung zu sagen, was sie uns wert sind. Und das ist sozusagen, was ich auch da rüberbringen will. Es gibt so viele Dinge, wo ich einfach voller Bewunderung bin für das, was Martin tut, was er leistet, an Tragfähigkeit in seinem Leben ist, wo Gott so vieles drauf gibt.
Jetzt ist der Moment, wo ich sie beiseite schiebe.
Ja, ich wollte
jetzt
das
fängt
jetzt
an, peinlich zu werden.
Nein, gar nicht. Also,
das kannst du mir dann heute Abend im Bett erzählen.
Okay.
Wichtig ist, dass wir wirklich es so durchbuchstabieren, dass wir nicht weggehen und nicht wissen, was der Herr zu uns gesagt hat. Seine Worte, Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich einem klugen Menschen, der sein Haus, sein Lebenshaus auf festen Grund baut. Wenn dann die Krisen kommen für jeden, gläubig oder ungläubig, für jeden kommen Krisen, der Wind, der Sturm. Die Frage ist nur, ob dein Lebenshaus am Ende steht oder nicht. Und meine Bitte ist, hört die Worte des Herrn, wie wir miteinander leben sollen. Und wenn du keine konkrete Vorstellung hast, wie soll ich das tun? Wie mache ich das? Du Mann gegenüber deiner Frau, du Frau gegenüber deinem Mann, ihr Kinder gegenüber euren Eltern, ihr Mitarbeiter gegenüber euren Chefs. Dann ist das der Punkt, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, wie soll ich das machen? Dann ist das der Punkt, im nächsten Hauskreis oder Bibelkreis miteinander auszutauschen und sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dass man zusammen austauscht und miteinander betet. Dann fangen an, diese Kreise plötzlich Sinn zu machen, weil dazu sind sie da. Die Gemeinde ist dazu da, die Heiligen zuzurüsten für das reale Leben. Und wir werden anfangen, einen Unterschied in unserer Gesellschaft zu machen. Weil in dieser Gesellschaft kein Mensch mehr weiß, was Ehe und Familie ist. Und wir sind gerufen, als Gottes Botschafter zu leuchten und als Salz zu wirken. Und das fängt an in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und daran, dass du als freier Mensch, als Kind Gottes, wissend, wer du bist, in der Lage bist, dich unterzuordnen, bringst du zum Ausdruck, ich vertraue Gott, dass er für mich sorgt. Ich breche mir keine aus der Krone, weil ich um Rat frage, weil ich komme und sage, guck mal, so würde ich es machen. Was denkst du? Weil ich bereit bin zu hören und da, wo es dran ist, einfach gehorsam zu sein. Für die Gesellschaft ist eine lebendige Ehe absolut entscheidend, weil nur da können Kinder aufwachsen in einer Stabilität und Werte vermittelt bekommen. Ohne das geht eine Gesellschaft zugrunde. Und wir sind munter dabei, dass diese Gesellschaft den Bach runtergeht. Sie ist gefüllt mit selbstsüchtigen Egomanen. Und Gott sagt zu uns, Leute, ich habe diese Erde geschaffen. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Wenn du das Leben in Fülle haben willst, höre auf mein Wort und tu es. Ich würde gerne mit und für euch beten. Wollt ihr dazu aufstehen? Weil immer da, wo es notwendig ist, dass wir Maßnahmen ergreifen, ist es gut zu stehen. Und ich entschuldige mich schon an dieser Stelle. Ich habe eben gerade von Frank gehört, dass wir gnadenlos überzogen haben. Es tut mir leid. Lieber Vater im Himmel, hier stehen wir vor dir. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir keine Ahnung, wie wir das leben sollen. Aber ich bitte dich um die Gnade, dass du da, wo falsche Vorstellungen sind, wo es dem Teufel gelungen ist, falsche Vorstellungen von Unterordnung in unser Leben zu säen, dass du die rausreißt. Dass du uns aufschließt durch deinen heiligen guten Geist, was es heißt, uns unterzuordnen, dir unterzuordnen, dir wahrhaftig uns unterzuordnen, unser Leben dir anzuvertrauen und dir unterzuordnen, so wie Jesus es getan hat. Herr, dass da, wo wir dich bitten, dass du uns die Augen aufschließt und uns ganz konkrete Ideen gibst, wie wir uns dem Ehepartner unterordnen können. Was das bedeutet und heißt. Herr, da, wo du uns als Kindern Eltern geschenkt hast, zeig uns, wie wir sie ehren können. Da, wo du uns in Gemeinden gesetzt hast, zeig uns, wie wir in der Gemeinde so miteinander umgehen können, dass die Gemeinde leuchtet. Herr, dieses Land braucht es, dass dein Leib sichtbar wird und würzt. Schenk du Erbarmen, Herr, und sende uns als lebendige Zeugen. Amen.